Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sonderausgabe der Zeit im Bild. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht offenbar vor seinem Rücktritt. Das ist aus Regierungskreisen zu hören. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.
Das war am 18. Mai dieses Jahres, eine Sternstunde für den österreichischen Rundfunk. Am Tag vorher hatten Medien das Ibiza-Video veröffentlicht, auf dem Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu sehen war, wie er Angebote zur Korruption machte. In der folgenden Regierungskrise lief der ORF zu großer Form auf, nachdem er vorher monatelang von den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ unter Druck gesetzt worden war. In der Zeit der Übergangsregierung seitdem war es ruhig. Doch das könnte nach der Parlamentswahl am Sonntag anders sein. Darüber reden wir gleich in Medias Res. Aber erstmal über die AfD. In der gibt es ja nicht nur Konservative und Rechtspopulisten, sondern auch Rechtsradikale und Rechtsextreme. Nicht nur unter den Mitgliedern, sondern auch unter den Mitarbeitern. Recherchen von Journalisten zeigen das immer wieder. Aber wie offen dürfen sie berichten? Darüber berät gerade das Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Tageszeitung Taz hatte über einen ehemaligen Mitarbeiter von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland berichtet, der rechtsradikal sein soll. Das hat dem Mann nicht gepasst. Über den Fall spreche ich mit Johnny Eisenberg, Anwalt der Taz. Guten Tag, Herr Eisenberg.
Guten Tag.
Der Mann stört sich vor allem darin, dass die Taz seinen Namen genannt hat und damit quasi einen Privatmenschen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Warum war es notwendig für Sie, seinen Namen zu nennen?
Die Frage muss ein Journalist gar nicht beantworten. Es ist nicht so, dass jeder das Recht hat, seinen Namen nur genannt zu sehen, wenn es dafür eine Begründung gibt. Das ist eben Pressefreiheit. Im Übrigen war der kein Privatmann, sondern das war einer, der war angestellt im Deutschen Bundestag, hat dort Geld verdient, öffentliches Geld, und hat auf jemand eingewirkt als Mitarbeiter, der an vorderster Stelle in der zentralen politischen Kommunikationsstelle arbeitet. Also privat war daran gar nichts. Das war alles nur Sozialsphäre. Und es war für die Öffentlichkeit interessant zu erfahren, mit was für Leuten sich Herr Gauland, aber auch andere Bundestagsabgeordnete der AfD umgeben.
Das heißt, er bestreitet nicht die Fakten, die sie gesammelt haben, sondern er möchte nur, dass sein Name nicht damit in Verbindung gebracht wird?
Naja, die Fakten hat er so zum Teil halbherzig bestritten. Da ist das Gericht zur Überzeugung gekommen, dass unser Vortrag so detailliert war, dass er da mehr hätte zu sagen müssen. Aber er war ja nicht allein. Es gab damals Recherchen, nicht nur der Taz, sondern auch von anderen Medien dazu, in welchem Umfang Angehörige oder frühere Angehörige rechtsextremer Organisationen als Mitarbeiter bei Abgeordneten der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag beschäftigt waren. Daraus ergaben sich Netzwerke und dagegen ist organisiert vorgegangen. Es war nicht nur dieser, sondern auch andere, die zum Teil so vorbeugende presserechtliche Unterweisungen versandt haben. Das ist auf Deutsch eine Art Drohung. Wenn ihr meinen Namen schreibt, dann gehe ich gegen euch vor. Es gab welche, die abgemahnt haben und die Taz hat sich von vornherein entschlossen zu sagen, wenn die Fälle begründet sind, dann bestehen wir darauf, dass wir das Recht auch der Namensnennung haben. Dieser Mann, der ist gar nicht von der Taz zunächst entdeckt worden, sondern von anderen Medien, die dann aber aufs erste Anpfeifen den Namen gelöscht haben. Die Taz hat in einem Gesamtzusammenhang der Darstellung dieser Netzwerke auch diesen Namen dann weiter verbreitet und deswegen ist zunächst vom Landgericht Düsseldorf eine Anzeigeverfügung erlassen worden und später auch einer entsprechenden Klage stattgegeben worden und das Oberlandesgericht hat jetzt angekündigt, diese Klage abweisen zu wollen.
Sie sagen selbst, nicht nur die Taz hat den Namen des Mannes genannt, auch andere Medien, die sind aber nicht vor Gericht gegangen.
Nein, die haben sich gleich unterworfen.
Genau, lenken andere Medien zu schnell ein, wenn AfD-Leute gegen sie vorgehen?
Kann ich nicht beurteilen. Aber in diesem Fall war es augenfällig, dass offensichtlich alle den Streit gescheut haben. Nur wenn man an dieser Stelle den Streit scheute, hätte man ja insgesamt diese Art der Berichterstattung aufgeben müssen. Und das war einer der Gründe, warum die Taz gesagt hat, das lassen wir uns nicht gefallen. Dazu kam noch, ich war mir ganz sicher, wenn der in Berlin geklagt hätte, der Mann war ja ein Berliner, der Gegenstand war Berlin, Beschäftigung im Berliner Deutschen Bundestag, die Beklagte war in Berlin und dieser Rechtsanwalt aus Köln ging ausgerechnet zum Landgericht Düsseldorf. Das ist ungefähr das am weitesten entfernte Landgericht. Ich habe dann der Richterin auch vorgeworfen, dass er doch nur deshalb dieses sogenannte Gerichtshopping macht, weil er in ihr einen Gesinnungsgenossen gefunden hat. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf zwar nicht aufgegriffen, aber auch nicht kritisiert, dass ich der Richterin das vorgeworfen angerufen habe.
Wir haben im August über eine Studie berichtet, der zufolge Journalisten zunehmend von Juristen eingeschüchtert werden. Sowas bindet ja dann, selbst wenn sie am Ende Recht bekommen, bei der Taz, besonders so kleine Redaktionen wie Sie. Woher nehmen Sie dafür die Ressourcen?
Naja, was heißt kleine Redaktion? Also so ein Prozess führt ja zunächst mal der Anwalt. Es muss ordentlich recherchiert werden, aber da wird ja die kleine Redaktion nicht von der Sorgfalt befreit, nur weil sie klein ist. Das bei der Taz gilt, das muss vorher recherchiert werden und dann muss man es hinterher eben verteidigen. Wenn man das nicht machen will, sollte man es nicht schreiben. Es zu schreiben und dann sofort klein beizugeben, finde ich, wird dem Wert der Berichterstattung dann nicht gerecht. Die Entscheidung, ob man was verteidigen will oder nicht, muss man vorher machen. Wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man den einräumen. Dann korrigiert man den. Aber hier ist kein Fehler gemacht worden, sondern hier hat jemand gesagt, strukturell haben wir das Recht, dass die Art und Weise der Beschäftigung und der Inhalt der Beschäftigung der AfD-Bundestagsfraktion geheim gehalten werden darf. Und da haben wir gesagt, das ist eben falsch. Es gab ja auch andere Fälle. Es gab zum Beispiel von demselben Anwalt eine Klage gegen die Taz, weil die einen Bericht über rechtsradikale Siedler im Wendland, also im Landkreis Lüdenscheid-Dannenberg, veröffentlicht hat. Damit ist er nach Köln gegangen. Ja. Köln nimmt sonst eigentlich alles und hat in diesem Fall aber auf unseren geharnischten Widerstand hin gesagt, nö, da sind wir gar nicht für zuständig. Hier okay. Interessiert sich kein Mensch fürs Wendland. Da muss er mit nach Berlin gehen und hat da auch mit Pauken und Trompeten die Prozesse verloren.
Danke, jetzt Herr Eisenberg. Dankeschön.
Da gibt es jetzt 8 Abmahnungen von dem Mann. Also bei denen spielt Geld keine Rolle und man muss sich das eben einfach überlegen, ob man da klein beigibt. Wenn man klein beigibt, kann man diese Art von Berichterstattung von vornherein sein lassen.
Danke, Johnny Eisenberg. Die Taz will vor Gericht durchsetzen, dass sie den Namen eines rechtsradikalen ehemaligen Mitarbeiters von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland nennen darf und hat laut Taz-Anwalt Johnny Eisenberg gute Chancen. Danke. Es sind vor allem investigative Recherchen wie die der Taz, gegen die vorgegangen wird. Investigative Journalisten müssen sich überlegen, wie sie damit umgehen. Ein Weg, Vernetzung, auch über Grenzen hinweg. Dazu treffen sich ab heute tausende Journalisten in Hamburg zur Global Investigative Journalism Conference, dem weltgrößten Treffen investigativer Journalisten. Daniel Buß ist für uns in Hamburg. Herr Buß, weltgrößter habe ich gesagt, welche Dimension hat die?
Also es sind 1500 investigative Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Und die Veranstalter haben tatsächlich darauf geachtet, dass es auch eine internationale Veranstaltung ist. Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland sind klar in der Minderheit. 450 Kolleginnen kommen allein aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Und Julia Stein vom Netzwerk Recherche sagt, mehrere Kolleginnen hätten sich um die Visa gekümmert, die Botschaften die Deutschen förmlich genervt.
Das war für uns eine sehr große Herausforderung. Es war aber auch ein ganz, ganz großer Antrieb, weil wir wissen, dass wir genau diesen Kolleginnen auch unheimlich viel bringen können natürlich, weil sie eben nicht in einer Demokratie, so wie in Deutschland, ihren Beruf ausüben, sondern weil sehr viele Herausforderungen auf ihnen lasten, vielleicht zu einer Demokratie im Entstehen auch beizutragen.
Und tatsächlich mussten ein paar zurückbleiben in ihrer Heimat. Die meisten konnte das Netzwerk Recherche aber bei den Botschaften, sagen wir mal, durchboxen.
Das Programm soll ja 250 Veranstaltungen haben. Was treibt investigative Journalisten im Moment um?
Also es gibt vor allen Dingen natürlich die Klassiker. Der Umgang mit Whistleblowern ist ein großes Thema, aber auch der technische Schutz der Kommunikation vor Hackern, ob von Konzernen oder Geheimdiensten, die sich für Recherchen, aber natürlich auch für die Informanten interessieren. Und das sogenannte Fundraising, also die Geldquellen für investigativen Journalismus. Dazu gibt es hier gleich mehrere Veranstaltungen.
Ist das auch ein Schaulaufen der großen investigativen Netzwerke? Also man erinnert ja die Panama Papers, das war ein internationales Projekt, oder auch das Strache-Video aus Ibiza. Gibt es da auch neue Trends?
Ja, also ich würde 2 Trends herausfiltern. Das eine sind thematische Kooperationen. Heute zum Beispiel gab es einen langen Workshop, etwa mit 100 Teilnehmern zur Recherche im Gesundheitswesen, mit Vertreterinnen aus Frankreich, Tunesien und der Schweiz. Da geht es um Pharmakonzerne und globale Zusammenschlüsse, etwa von Panama Papers oder Strache-Videos. Darauf folgen lokale Netzwerke letztlich. Es gibt Veranstaltungen zu lokalen Netzwerken für Investigation. Und Julia Stein vom Netzwerk Recherche sagt wiederum, dann geht es um den nächsten Schritt, dass all diese Netzwerke verbunden werden.
Wenn man jetzt beispielsweise Gesundheit oder man nimmt Landwirtschaft, ja, das sind Themen, die bei uns als Flächenland Deutschland vor der eigenen Haustür passieren. aber man muss nicht lange recherchieren und schon ist man in Europa. Und man muss dann nicht lange recherchieren und dann ist man in Amerika, ob es nun politische oder wissenschaftliche Gründe hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt eigentlich sozusagen das vor der Haustür verbinden mit den großen Kooperationen.
Und das aktuelle Thema, um das es dabei hier vor allen Dingen geht, das ist der Klimawandel. Da soll auf allen Ebenen, lokal wie international, recherchiert werden in Politik und Wirtschaft. Also die nächsten Tage bis Sonntag das große Netzwerken in Hamburg.
Bei der Global Investigative Journalism Conference, von dort war das Daniel Buß, mehr zur Konferenz gibt's dann am Montag hier in Medias Res.
Medias Res.
Welche Regeln gelten für privates Fernsehen und Radio und im Netz? Gerade beraten die Bundesländer über ein Update, denn die alten Regeln orientieren sich immer noch stark an den klassischen Medien. Am Ende steht alles im sogenannten Medienstaatsvertrag, der bald in Kraft treten könnte. Was genau drin steht, erklärt Sören Brinkmann.
Er sei so gut wie fertig, sagte Heike Raab, die Medienstaatssekretärin von Rheinland-Pfalz. Sie koordiniert in der Rundfunkkommission die Medienpolitik der Länder. Vor einem Jahr wurde ein erster Entwurf für den Medienstaatsvertrag vorgelegt. Er wurde nötig, weil sich durch die Digitalisierung Zuständigkeiten von Bund und Ländern überschneiden. Die Länder sind laut Grundgesetz für die Medienaufsicht zuständig. Für Fragen der Online-Kommunikation trägt der Bund die Verantwortung. Und beide Seiten wollen ihre Verantwortlichkeiten wahren. Wer beaufsichtigt aber Social-Media-Plattformen, Suchmaschinen und Videoportale? Und wer setzt hier die Regeln? Die Trennlinien sollen mit dem Medienstaatsvertrag klarer gezogen und die Zuständigkeiten verteilt werden. Darüber hinaus sollen die Rechtsvorschriften für audiovisuelle Medien in ganz Europa einander angeglichen werden. Das verlangt die EU, deren Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste in nationales Recht umgesetzt werden muss. Bis September 2020. Im Wesentlichen geht es um drei Punkte im Medienstaatsvertrag. Erstens soll der Rundfunkbegriff an die digitale Welt angepasst werden. So wird in Zukunft unterschieden zwischen linearen Programmen, etwa im Fernsehen oder Radio, und Medienangeboten, die jederzeit online abgerufen werden können. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Frage der Zulassung von Angeboten. Die Zulassungspflichten sollen reformiert werden und beispielsweise nur für Livestreams von YouTubern gelten, die eine große Zahl an Nutzern erreichen. Für Angebote mit geringer Reichweite soll die Zulassung entfallen, heißt es. So sollen Streamer und andere Kreative leichter audiovisuelle Inhalte im Internet verbreiten können, erklärte Heike Raab. Beim dritten zentralen Punkt, der Plattformregulierung und den Suchmaschinen, spricht Raab sogar von einem großen Wurf. Man habe sich auf ein systematisches Diskriminierungsverbot geeinigt und es werde sichergestellt, dass Inhalte von besonderer Relevanz für die Meinungsbildung im Netz gefunden werden können. Dazu zählen etwa journalistische und informative Angebote. Dies sei im Sinne der Demokratie und der Meinungsbildung wichtig, so Raab. Welche Angebote genau dazu zählen, sollen die Landesmedienanstalten alle 3 Jahre neu prüfen. Auf eine Kennzeichnungspflicht für sogenannte Social Bots, also Programme, die in sozialen Medien Beiträge teilen, liken oder kommentieren, habe die Kommission sich ebenfalls geeinigt.
Was im neuen Medienstaatsvertrag stehen soll, hat Sören Brinkmann erklärt. Beschließen wollen ihn die Ministerpräsidenten noch in diesem Jahr. Und jetzt nach Österreich. Monatelang stand der österreichische Rundfunk ORF unter Beschuss. Die Regierung aus ÖVP und FPÖ hatte immer wieder mit Reformen gedroht, durch die viele die Pressefreiheit in Gefahr sahen. Seit im Mai die Regierung auseinandergeflogen ist, schienen die Reformen erstmal vom Tisch, sind sie aber gar nicht, sagt Harald Fiedler, Medienredakteur bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Guten Tag, Herr Fiedler.
Hallo aus Wien.
Bevor wir darüber reden, erklären Sie uns vielleicht erstmal ganz kurz, welche Pläne ÖVP und FPÖ für den ORF hatten.
Ja, der Plan der alten türkisblauen Regierung war im Prinzip die Finanzierung des ORF von Gebührenfinanzierung, Rundfunkgebühren, umzustellen auf Budgetfinanzierung. Vielleicht nicht gleich, aber so gegen Ende der Legislaturperiode, wenn sie ausgelaufen wäre.
Also Budget heißt Staatshaushalt, ne?
Genau. Oder ein sehr staatsnaher Fonds, jedenfalls aus dem Bundesbudget sozusagen. Ja. Weitere Pläne waren unter anderem eine Änderung der Führungsstruktur. Derzeit hat der ORF einen Alleingeschäftsführer, der hätte ersetzt werden sollen durch einen Vorstand. Das ist immer eine schöne Gelegenheit, um die handelnden Führungskräfte abzusetzen und neue zu installieren, die einem besser zu Gesicht stehen.
Was stört die Regierungsparteien denn an der Geschäftsführung des ORF im Moment?
An der Spitze des ORF steht ein Sozialdemokrat, der Alexander Vrabec heißt, und der möglicherweise, also im Prinzip hat Alexander Vrabec in seinen ersten Personalentscheidungen nach dem Regierungswechsel, also als ÖVP und FPÖ an die Regierung kamen, sehr entgegenkommend besetzt. Das Problem insgesamt am ORF ist immer, dass er sehr selbstbewusste und sehr kritische Journalisten hat, die sozusagen von Armin Wolf abwärts sich auch vom Generaldirektor nicht sagen lassen, wie sie zu fragen haben und was sie nicht zu fragen haben. Und möglicherweise gibt es da insgesamt eine Unzufriedenheit mit der Führung, eben aufgrund dieser kritischen und unabhängigen Berichterstattung.
Und was die Finanzierung aus dem Staatshaushalt angeht, warum findet der ORF das problematisch?
Naja, die Argumentation ist, wenn ich jedes Jahr zum Finanzminister oder zum Medienminister gehen muss oder zum Bundeskanzler und betteln muss um das Budget fürs nächste Jahr, dann, sagen wir mal so, die Staatsferne, wie das in Deutschland so schön heißt, in Österreich aber nicht verfassungsrechtlich festgeschrieben ist, fördert das nicht gerade. Es ist eher eine deutliche Ausweitung der Politikabhängigkeit, der Abhängigkeit von der jeweiligen Regierung und ihrer Budgetpolitik. Das stört den ORF dran und es gibt sozusagen auch verständliche Zweifel im ORF, dass eine solche Budgetfinanzierung nur dazu dient, die Mittel abzusichern, weil Gebühren ja in Österreich derzeit nur für Fernsehen und Radio, also Rundfunk, bezahlt werden und nicht für Streaming. Ja. Das wäre sozusagen aus dem Budget finanziert, wäre das dann von allen.
Im Mai ist die Regierung Kurz jetzt durch ein Misstrauensvotum abgewählt worden. Damit wurden erstmal auch alle Gesetzespläne hinfällig. Warum sind die Reformen Ihrer Meinung nach trotzdem noch nicht vom Tisch?
Also hinfällig sind sie mal nicht, muss ich jetzt widersprechen. Ja. Sie sind eben nicht vom Tisch. Wir haben jetzt nach den Umfragen zur am Sonntag anstehenden Nationalratswahl einen sehr, sehr wahrscheinlichen nächsten Bundeskanzler Sebastian Kurz und eine ÖVP als Kanzlerpartei, die aus meiner Sicht nicht ganz unwahrscheinlich mit der FPÖ wieder koalieren könnte. Und dann haben wir die Player wieder beisammen, die das alte ORF-Gesetz machen wollten und viele Teile oder viele Aspekte des ORF-Gesetzes sind im ÖVP-geführten Medienministerium entstanden. Also den Entwurf gab es ja schon und da sind schon einige Aspekte drinnen, bei denen es bleiben dürfte.
Jetzt hat der ORF auch viel Lob bekommen, ausgerechnet für seine Berichterstattung über das Ibiza-Video und die Regierungskrise. Ganz kurz noch, hat das geholfen im öffentlichen Ansehen?
Also ich glaube, das öffentliche Ansehen des ORF insgesamt war nie schlecht. Das kommt immer darauf an, wie man öffentliches Ansehen definiert. Wenn das öffentliche Ansehen die Öffentlichkeit ist, dann kann man sich, regen sich zwar viele über die Gebühren auf und über das ORF-Programm, wie so wie über das Wetter und über die Spiele der Nationalmannschaft, aber es gibt schon eine sehr hohe Nutzung des ORF und eine, glaube ich, auch hohe Akzeptanz des ORF. Das Problem ist, dass sozusagen die Politiker, obwohl ich dieses die nicht sehr gerne mag, das ist die Generalisierung, aber regierende Parteien und auch nicht regierende öfter mal sind grundsätzlich unzufrieden mit ihrer Darstellung,
Herr Fiedler, weil
Parteien wünschen vom ORF, das ist was anderes, als der ORF liefern soll.
Dankeschön, Harald Fiedler, Medienredakteur bei der Tageszeitung der Standard aus Wien. Wie viele Männer haben Sie in der letzten halben Stunde hier in Medias Res gehört und wie viele Frauen? Ich habe kurz durchgezählt, 6 Männer, 0 Frauen. Sehr schlechte Bilanz für uns, zumindest für heute. Um das festzustellen, hätte man nicht mal den Gender-Tracker gebraucht. Das ist ein Instrument, das ein schwedischer Datenjournalist entwickelt hat. Es zählt, wie viele Männer und Frauen in Medienberichten vorkommen. Aus Stockholm berichtet Carsten Schmiester.
Die Kollegen vom öffentlichen schwedischen Radio konnten etwas aufatmen. Der Gender Equality Tracker hatte sie auf Platz 5 gesetzt, mit einem Frauenanteil an der Gesamtberichterstattung von 40,1%. Tagessieger war die linksliberale Zeitschrift ETC mit 59,6%. Schlusslicht das Startup-Portal Breakit.se, das sich zwar super hip gibt, aber laut Gender-Tracker wohl doch eher etwas von gestern ist, was Geschlechtergleichstellung angeht. Nur 6% aller Berichte waren von oder über oder erwähnten Frauen. Der Mann hinter dieser Erkenntnis ist nach eigenem Bekenntnis Feminist, Schwede und Computerfachmann. Max Berggren, IT-Spezialist beim Medienhaus Bonnier AB. Er hat vor 5 Jahren im Erziehungsurlaub eine Software entwickelt, die unter anderem geschlechtsspezifische Wörter in Online-Publikationen analysiert und registriert, wie häufig Frauen und Männer in diesen Medien vorkommen. Das Ergebnis war und ist für ihn ernüchternd. Wenn es darum geht, wen wir in den Medien sehen und wessen Meinungen wir hören, dann sind es meist Männer. Ich habe ein Programm geschrieben, mit dem man das sichtbar machen kann. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es in Schweden besser aussieht als im internationalen Vergleich, weil wir ja immer selbst glauben, dass Schweden Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung ist. Auf vielen Gebieten ist Schweden das ja auch, zumindest führend mit anderen meist nordischen Ländern, etwa bei der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern für gleiche Arbeit. Aber in den Medien sieht es laut Gender Tracker noch immer einigermaßen trübe aus. Obwohl es 5 Jahre nach dem ersten Einsatz dieser Analyse-Software, deren Daten übrigens ständig bei Twitter aktualisiert werden, anders sein sollte. Ich weiß, dass diese Daten viele Leute nachdenklich gemacht und dass viele Redaktionen heute eine andere Einstellung haben. Aber nach wie vor liegt der Anteil der Männer, um die es in den Medien geht, im Schnitt bei etwa 70%.
70% Männer fortfarande som representeras i media.
Shamebot nennt sich das Ganze, weil anfangs immer die Medien mit dem höchsten Männeranteil in der Berichterstattung zuerst erwähnt und damit in den Augen von Kritikern an eine Art Online-Pranger gestellt wurden. Inzwischen geht es andersherum. Wer die beste Geschlechterbalance hinkriegt, wird gelobt. Das hat den Gender-Tracker offenbar beliebter und auch bekannter gemacht. Man schaut genauer hin und vor allem Frau fühlt sich dann bestätigt. Nach der Statistik berichten Journalistinnen ungefähr zur Hälfte über Männer und Frauen, während männliche Kollegen zu 80% über Männer berichten. Es sind also nicht die Frauen, die zu diesem Ergebnis beitragen. Das Problem sind demnach die Medienmänner, bestätigt Berggren, aber nur vordergründig. In Wirklichkeit ist es die Wirklichkeit. Die Medien sind in gewisser Weise der Spiegel unserer Welt und sie erzählen uns, dass Männer doppelt so wichtig sind wie Frauen. Das beeinflusst sicher, wie wir uns verhalten. Ich finde es wichtig, dass die Medien die gesamte Bevölkerung repräsentieren und zeigen, dass es auch viele Ingenieurinnen und backende Hausmänner gibt. In Deutschland las man das bei Twitter laut @shamebot_de gestern am ehesten in der Taz, die auf dem ersten Platz lag. Allerdings im Vergleich zum schwedischen Tracking mit einem Frauenanteil in der Berichterstattung von nur 39,1%. Zur Erinnerung, der schwedische Tagessieger ETC hatte 59,6. Schlusslicht in Deutschland war danach übrigens das Handelsblatt mit 18,3%, was die Kollegen SternchenInnen dort nach der Berggren'schen Logik am ehesten zur Zielgruppe für seine Software macht. Denn sie soll ja helfen, die Dinge gleich und damit auch gerade zu rücken. Arbeitet eine Redaktion konzentriert mit dieser Problematik, lassen sich die Zahlen eigentlich leicht verändern. Aber es ist ein ständiger Kampf und man fällt schnell in alte Routinen zurück. Da werden dann zum Beispiel immer wieder alte Kontakte genutzt und Männer um Interviews gebeten.
Carsten Schmiester berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Uwe Mauch von der Badischen Zeitung in Freiburg und die Schlagzeile für morgen lautet ungefähr so: Lauter länger liberaler Initiative für mehr Straßenmusik in Freiburg. In Freiburg ist seit mehr als 15 Jahren genau geregelt, wo Straßenmusiker auftreten dürfen. Die Grünen und die FDP im Gemeinderat, denen ist es zu eng gestrickt. Die wollen nun Vorstoß wagen und die Regeln lockern, die Zeiten ausweisen. Auch die Künstler sollen an mehr Plätzen spielen dürfen.
Und mit diesem Mann endet Medias Res mit Stefan Fries. In der Hinsicht bessern wir uns. Die Nachrichten und Herrn Liske gleich im Büchermarkt machen es auch schon besser. Vielen Dank. Tschüss.